Heute in Uplink reden wir darüber, ob Google sich verpixelt hat. Wir reden über den Siegeszug der Hotspots und Gaming-PCs. Bis gleich.
Uplink.
Ja, hallo. Hallo. Willkommen beim neuen CT Uplink. Wir sprechen heute nochmal über dieses schöne knallrote Heft. Titelthema geht's gleich drum. Vorher werden wir über was anderes sprechen. Aber mit wem sitze ich denn hier? Mit
Stefan Portek,
Dusan Zivadinovic,
Benjamin Kraft.
Und ich bin Volker Zota und darf hier die Moderation versuchen zu machen. Ja, was habe ich gesagt? Zuerst
Moderationspraktikant.
Ich bin heute Moderationspraktikant, genau. Zuerst wollen wir darüber sprechen, ja, Googles Pixel, genau. Hast du getestet.
Genau, wir haben beide Pixel uns mal ins Haus geholt und haben die...
Entschuldigung, ich finde das so lustig, beide Pixel, egal.
Ja, Pixel geholt.
Ja, okay.
Haben mal geguckt, was sie so können, weil das Besondere ja nun tatsächlich ist, dass Google... amtlich Preise für die Dinger verlangt. Und das haben die ja bislang gar nicht so gemacht. Ja,
nee, das stimmt. Ich
frage ja nicht, ob sie sich verpixelt, sondern veräppelt haben.
Die Wortwitze werden heute schlimm. Schlimm werden sie sein, die Wortwitze. Ich habe hier noch eins, das war relativ günstig, ne? Nexus 5.
Genau, das Nexus 5 war, glaube ich, eins derjenigen, die sogar noch richtig verramscht wurde.
Naja, so billig fand ich es auch nicht. Aber, nee,
aber das 5er, da hat Google offenbar damals noch so ein bisschen die Schiene gefahren. Wir bieten gute Telefone zum kleinen Preis an mit einem unverfälschten Android, damit die Entwickler halt was zum Testen haben und die Leute, die ein unverfälschtes Android möchten, ohne dass da irgendein Hersteller dran rumoptimiert hat und verschlimmbessert hat. Da haben sie irgendwann mit aufgehört. Ne? Beim Nachfolger, beim Nexus 5X, war es dann schon so, dass das irgendwie 550 oder 580 Euro schon kosten sollte. Das lag dann auch wie Blei in den Regalen. Aktuell kriegt man es jetzt für nicht mal mehr die Hälfte des Markteinführungspreises, gerade mal nach einem Jahr. Und dann hat Google sich gedacht, okay, wenn sich etwas teurere Telefone nicht gut verkaufen,
dann machen
wir richtig teuer einfach und gucken, was dann passiert.
Interessant. Das ist jetzt aber ein iPhone.
Nee, das ist,
das ist tatsächlich genau,
also
das eine
Pixel. Die Pixel-Smartphones sind, ich leg's mal in die Detailkamera, sie sind, sage ich mal, vorsichtig iPhone-inspiriert. Wir können ja mal von Dusan das einfach daneben legen.
Nichts nochmal dazwischen.
Oder dazwischen, damit man hübsch. Da mal ein Gefühl für hat. Also bei dem...
Gut, das ist schwarz, deswegen sieht man ja nicht, aber beim das hier ist ja typisch iPhone, ne? Sag ich mal, dieses grobe Gehäusedesign, außer dass hier der Knopf fehlt.
Der Knopf fehlt, das hat viele wirklich zur Verzweiflung gebracht im Apple-Ressort, als ich denen das hingehalten habe. Jerry hat das genommen und hat gleich... Und der ist ein bisschen nervös geworden, weil er den Knopf nicht gefunden hat.
Der ist hier hinten, glaube ich.
Der ist, genau, der Fingerabdrucksensor ist auf der Rückseite und da sieht man, glaube ich, auch ganz schön, ich bin mal ein bisschen mit Dusans Telefon besonders vorsichtig.
Der ist genau da, wo das Äpfelchen sonst
genau,
ist.
Genau, da, wo sonst das Äpfelchen sitzt. Rückseite ist auch gebürstetes Alu, die ziemlich markante Antennenleiste da unten ist genauso vorhanden. Und wo man den Apfel erwarten würde, sitzt bei den Pixels nun der Fingerabdrucksensor. Worüber man sich streiten kann. Ich finde ihn sehr angenehm da oben an der Stelle. Viele Kollegen sagen hingegen, oh nee, ich hätte ihn gerne unten an der Unterseite wie beim iPhone. Das ist vielleicht auch ein Stück weit Geschmackssache.
Der ist ja aber hier nicht der Home-Button auch gleichzeitig.
Nein, das ist nicht
also
der Home-Button.
Also insofern ist es beim iPhone, ist es ja, hat er ja eine Doppelfunktion.
Nee, da ist es, ich habe ein bisschen Angst, dass ich es zerkratze. Ich gebe es dir mal zurück, Dusan. Nee, bei den Pixel-Telefonen ist es wie bei Android eigentlich... üblich, dass du gar keine physischen Buttons hast, sondern tatsächlich dann die Home-Button hier unten einfach nur unterhalb des eigentlichen Launcher-Displays eingeblendet werden.
So, jetzt natürlich die Frage, die sind halt teuer, aber ist denn der Preis überhaupt gerechtfertigt? Ich meine, das hier ist das kleine Pixel, wie man leicht sieht, gegenüber dem da, das kostet was? 760 mindestens, glaube ich.
Das fängt bei 750 Euro an. Und hat dann, wie ich und andere finden, mit 32 GB eigentlich vergleichsweise wenig Speicher für ein Oberklasse-Telefon. Mhm. Und der Aufpreis, den Google dann verlangt, das sind gleich happige 110 Euro.
Für was?
Für 128 GB dann.
Okay.
Was mir und wahrscheinlich vielen anderen auch fehlt, ist so eine gesunde Zwischenstufe mit 64 GB, für die man halt vielleicht irgendwie 50 Euro Aufpreis hätte verlangen können. Wenn du hier jetzt sagst, 32 Gig ist wirklich wenig. Da kommen, wenn du ein paar Fotos, ein paar Videos, ein bisschen Spotify, Offline-Playlists hast, dann ist das wirklich ruckzuck voll. Und ja, wenn ich so ein teures Telefon kaufen würde, würde ich mich maßlos ärgern. Also geht man dann gleich hin und sagt, okay, dann nehme ich eben das richtig teure, damit ich wenigstens keine Speichernot habe. Und das 128 Gig, finde ich, ist fast schon Overkill für ein Smartphone.
128 würde ich jetzt auch denken, braucht man nicht unbedingt, aber das ist dann ja auch richtig teuer, dieses Telefon.
Genau,
dann ist, ist es sogar preislich über...
Ist bei knapp 900 Euro für ein 5-Zoll-Telefon und das finde ich schon wirklich eine sportliche Hausnummer. Das ist ein ganz kaputtes
Bild. Ich finde aber auch, man muss neben der Hardware, muss man eigentlich auch wie bei allen Smartphones, also überhaupt wie bei sämtlichen IT-Produkten, muss man auch die Dienste mit dazu betrachten.
Mhm. Ja, klar. Und
da fällt mir halt dazu ein, dass man bei Google beliebig viele Fotos und Videos in der Cloud speichern kann.
Genau.
Ob man das möchte,
das
finde ich eine ganz spannende Frage.
Ja.
Aber dann ist vielleicht das Speicherangebot gar nicht mal so kritisch. Also wenn es mir wirklich um Fotos und Videos geht, und ich kann den ganzen Kram über WLAN oder über Mobilfunk da rein speichern und es hat kein Ende, dann komme ich vielleicht sogar mit 32 raus.
Ja gut, aber kannst du aber für 70 Euro im Jahr, glaube ich, sowieso unbegrenzt viel Speicher bei Google kaufen.
Ja gut, aber es sind
bei den Pixels, Euro im Jahr. Bei den Pixels musst du ja nichts dazu zahlen.
Nee, ich überlege nur, ne, wenn du sagst, wie viel ist denn dieser Dienst dann wert?
Ja.
Der Dienst, wie gesagt, pro Jahr kostet ja, glaube ich, 60, 70 Euro bei denen. Ja. Ist so ähnlich wie bei Amazon auch. Und wie lange benutzt das Telefon? 3 Jahre? Gut, dann hast du halt damit vielleicht 200 Euro sozusagen da investiert. Dann wäre es halt ein 500 Euro Smartphone sozusagen umgekehrt. Dann wäre der Preis für mein Gefühl, für das kleine, gerechtfertigt.
Ja, das stimmt.
Ist ein Top-Telefon anscheinend.
Dujan gesagt hat, ich weiß nicht, ob das alle Leser jetzt vielleicht schon wussten, also dass man bei Google Fotos seine ganzen Fotos im Prinzip unbegrenzt reinladen kann. Das gilt ja auch für alle anderen Google-Fotos-Benutzer, aber halt nicht in der vollen Auflösung.
Genau.
Also Google verkleinert sie ein bisschen, macht auch nochmal eine etwas effizientere JPEG-Kompression. Also die Bilder werden noch einmal neu kodiert. Also ich habe es mal verglichen, man sieht eigentlich keinen großen Unterschied, aber es ist halt nicht mehr die Originalaufnahme. Und das ist bei den Pixeln exklusiv tatsächlich nicht. Also bei den Pixel-Telefonen ist es so, dass das Foto auch mit den vollen 12 Megapixeln so hochgeladen und da auch nicht angetastet wird. Und das ist tatsächlich auch exklusiv jetzt bei den
Denn, wie gesagt, bei dem anderen müsstest du dazu kaufen, damit du halt unbegrenzten Speicherplatz hast, dann kannst du die auch so reinladen, die Sachen. Aber so, das ist jetzt das Kleine. Also als 500-Euro-Telefon fände ich das, glaube ich, noch ganz schön. Kamera ist natürlich noch die Frage immer.
Genau.
Die behaupten ja, die Kamera ist ganz toll.
Die Kamera ist auch tatsächlich ganz toll. Also da haben sie ja ganz, ganz groß getrommelt und haben gesagt, ja, das ist, wir haben das von unabhängigen Laboren testen lassen und es ist definitiv die beste Smartphone-Kamera, die es bislang irgendwo gegeben hat. Und was Google dann nicht gesagt hat, ist, wir sind besser als das Samsung S7, was die nach unseren Tests und anderen auch bislang dato beste Kamera hatte. Wir haben es dann jetzt für den Artikel in der nächsten Ausgabe auch vorrangig damit verglichen und es ist schon so, dass die Pixel-Kamera ein Quäntchen besser ist, aber es hängt auch immer so ein bisschen vom Motiv ab. Ne? Und letztlich ist auch, also die Pixel-Kamera ist ein bisschen schärfer, sie stellt Farben sehr knackig dar. Dafür ist manchmal beim S7 die Gesamtfarbanmutung des Bildes ein bisschen schöner. Also aber wenn du halt wirklich so, wie wir das in CT machen, wirklich unsere Testshots machen mit unserem kunterbunten Stiftekasten, den wir da abfotografieren, dann ist es schon so, dass sie auf dem Papier ein Hauch besser ist als die S7-Kamera. Ich behaupte aber mal, im Alltag würde das keiner irgendwie sehen können. Also du würdest keinen Unterschied sehen. Das ist bei beiden Telefonen wirklich eine Tip-Top-Handykamera.
Zwei Linsen habe ich aber nicht wie beim iPhone.
Nein.
Ja. Also da
was
hat das
iPhone... Was ich besonders gelungen finde, das finde ich echt anerkennenswert und frage mich, warum ist Apple nicht drauf gekommen? Ich würde mir zwar kein iPhone privat, kein Android privat zulegen, weil ich einfach mit dem iOS-Betriebssystem, ich finde, das User-Interface ist nicht geschlagen bisher. Aber man muss es anerkennen. Sie haben jetzt wirklich eine interessantere Lösung gefunden, dieses herausragende Objektiv zu verdecken. Das Ding ist einfach keilförmig.
Achso, stimmt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann.
Es ist einfach Ja, das ist einfach ein Produkt, ja, wie ich es mir bei vernünftigem Design vorstelle und nicht so ein...
Ich wollte sagen, wir können ja das Nexus 5X nochmal dagegen
halten. Also so hilflos herausragendes
Objektiv.
Weiß nicht, sehen, also es wird halt, wie viel Millimeter sind dicker? 1,5
oder was? Hier sind 7,3 und hier sind es 8,5. Etwas mehr als ein Millimeter.
Ja, okay. Ja. Also man sieht es so auf Anhieb erstmal nicht. Wenn du es nicht vorhin gesagt hättest, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Wenn man es einmal weiß, dann sieht man, dass es abschüssig ist, das Telefon.
Das,
für die Zuhörer sozusagen. Das ist aber auch als
Nachnutzungskonzept super. Ne? Das ist ein perfekter Türkei dann irgendwann in 10 Jahren.
In 10 Jahren?
So ja, oder vielleicht auch in 5, wenn es schlecht läuft. Wer weiß das schon.
Okay, mal gucken.
Nein, ich finde das wirklich eine elegante Lösung, die sie sich überlegt haben. Ja. Und das zusätzliche Volumen wird ja auch, ich denke mal, für was verwendet.
Ich hoffe, also aufgemacht haben wir es jetzt noch nicht.
Wir waren ja bei den,
bei den
7er Modellen der iPhones, waren wir ja dabei, dass sie immer zu an überlegen, wie kann man das Volumen, was man zur Verfügung hat, sinnvoll anwenden und haben dafür dann halt die Kopfhörerbuchse rausgeschmissen. Mhm. Hier hat man zusätzliches Volumen eingebaut und ich denke mal, das wird der Akkuleistung zugutekommen.
Das wäre zumindest das, wo ich es versuchen würde zu investieren.
Das ist das, woran halt alle Smartphones heutzutage kranken. Also da würde ich auch am meisten reinbuttern.
Die beiden tatsächlich auch. Also wir haben in unseren ersten stichprobenartigen Laufzeitmessungen auch nur so durchschnittliche Ergebnisse bekommen. Also wir haben den Videobenchmark laufen lassen, wo das Gerät im Flugzeugmodus bei 200 Candela einfach in einem Dauerschleife im Video abspielt. Und da lagen die beide so im Mittelfeld, mussten sich schon von dem S7 und von dem Note 7, sofern es dann halt nicht vorher abgebrannt ist, doch...
Keine Witze über das Note 7 heute.
Doch geschlagen geben. Aber das ist so ein bisschen das Fazit irgendwie. Das ist ganz viel Jammern auf hohem Niveau. Also du wirst natürlich irgendwie ein Telefon finden, was ähnlich gut ist und dann halt mal 200 Euro billiger eventuell. Du wirst vielleicht eins finden, wo die Kamera ebenbürtig ist. Und du wirst eins finden, wo die Displays ein bisschen besser sind. Aber so insgesamt kann man schon sagen, das ist eigentlich alles schon auf sehr hohem Niveau. Und das Gesamtpaket ist einfach ziemlich hübsch. Insbesondere dadurch, dass sie halt... Man kann sich jetzt über die Glasapplizierung hier hinten nun irgendwie streiten,
Glas,
ob das jetzt...
sieht aus wie billiges Plastik, wenn es nach mir geht.
Man kann sich halt drüber streiten, ob es wirklich jetzt so schick ist, die Rückseite, aber es insgesamt, also wenn man es in der Hand nimmt, es fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Und das ist dann halt schon, wenn du das halt mit den älteren Nexus-Telefonen vergleichst, die dann halt doch eher so knirschende, knarzende Plastikbomber gewesen sind. Also so insgesamt hat Google versucht, hier irgendwie so ein rundes, geschlossenes, hochwertiges Paket zu schnüren.
Wer hat die gebaut? HTC?
HTC.
Ja, das passt. Ja. HTC macht ja immer eigentlich schöne Hardware. Da hat man das Gefühl, könnte ein HTC-Gerät sein. Wir haben über dieses Große noch gar nicht so richtig gesprochen. Das kostet tatsächlich, dieses hier kostet 1000 Euro jetzt, so in der Größenordnung.
Das kostet mit dem 128 GB 1010 Euro und ohne dann halt entsprechend ein Huni weniger.
Das heißt, das ist sogar preislich über dem Niveau der meisten iPhones, richtig?
Mit 900 Euro, ja.
Ja. Finde ich gut, ganz schön, ganz halt schön saftig. Aber
du hast halt dann statt 5 Zoll die 5,5 Zoll Display-Diagonale und du hast hier auch eine höhere Auflösung. Während das Kleine jetzt mit Full HD auflöst, also 1920x1080, macht das hier die 2560x1440 Pixel. Ist damit ehrlich gesagt ein bisschen besser geeignet für die VR-Anwendung, für die Daydream-Brille, die Google auch rausgebracht hat. Das geht mit dem auch, aber da ist es tatsächlich so, wenn du halt bei Full HD dir das Ding so dicht vor die Augen schneidest und über zwei Lupen drauf guckst, du siehst dann schon relativ deutlich die Pixelstruktur auf dem kleinen Gerät.
Ja, gut, das kennen ja andere jetzt
das
schon.
Das kennen andere auch.
Das ist ja bei anderen Telefonen
da ist
sowieso üblich.
Das Große ein bisschen besser geeignet.
Aber ansonsten unterscheiden die sich, abgesehen von der Display-Diagonale und Auflösung,
der Rest ist
auch
tatsächlich identisch. Gut, der Akku ist natürlich im größeren Gerät entsprechend größer. Aber ansonsten ist es bei beiden der Snapdragon 821 drin. Die sind auch beide wirklich richtig schnell, muss man sagen. Und die restliche Ausstattung ist identisch, ja.
Bei welchem Preis würdest du davon eins kaufen?
Schwierig. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Der Mensch ist ja also irgendwie so ein Gewohnheitstier. Ich habe jetzt einen 5X mit 5,2 Zoll. Mir ist das ein bisschen zu groß im Moment und das ein bisschen zu klein.
Also gar keins. Bei welchem Preis?
Ich würde, wenn der Preis fällt, wahrscheinlich zum kleinen Modell dann greifen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das erstmal abwarte und aushalte, ob ich das vielleicht nicht sogar länger aushalte als Google. Weil ich halt nach wie vor ein bisschen skeptisch bin, ob sie den Preis auf Dauer halten werden.
Ja. Okay.
Das heißt, ich habe dich während deines Tests, habe ich dich immer mal wieder bei uns auf dem Flur laufen gehört, wie du mit dem Google-Assistenten kommuniziert ja. hast. Wie ist denn da deine Erfahrung? Da bin ich ganz gespannt.
Die ist im Moment noch ein bisschen ernüchternd. Also das ist so ähnlich wie bei Google Now, der Assistent, den sie bislang bei Android drin hatten. Der hat auch etliche Monate gebraucht, bis er sich so langsam an das Niveau rantasten konnte, was der Funktionsumfang in den USA hergibt. Und so ist es beim Google Assistant im Moment leider auch. Also wenn ich mir mal in Erinnerung rufe, was sie im Mai damals bei der Google I.O. alles vorgeführt haben, ja. was der Assistant angeblich alles Tolles können soll, davon ist im Moment zumindest hier in Deutschland noch nicht viel angekommen.
Flache Witze.
Das geht, okay, Google, erzähl mir einen Witz.
Bauer, klar. Und wenn mein Stiel sie sieht, erwischen sie sogar die um 16.11 Uhr.
Ja, der war, ich hoffe, man kann sie den hören über das Mikro. Der war so mittellustig jetzt, der Witz. Das ist tatsächlich neu, das kann Google Now nicht.
Google Now ist ja nicht sehr redselig eigentlich.
Nee, Google Now ist generell nicht sehr redselig. Nee. Und ich habe Dujan und ich glaube alle Kollegen in Hörweite mussten wirklich drunter leiden, weil ich tagelang die ganze Zeit mit diesem Telefon gebabbelt habe.
Ich finde es eher interessant, weil man halt ein bisschen genauer mitbekommt, was die Kollegen gerade tun.
Ja. Sie quatschen also, mit dem Telefon.
Wenn es allen zu laut wird, können wir ja die Tür schließen.
Nee, aber der Funktionsumfang ist tatsächlich in den Stichprobenvergleichen, die ich machen konnte, jetzt im Moment noch identisch mit dem Google Now, wie es auf anderen Android-Smartphones verfügbar ist. Das reicht natürlich auch schon. Ne? Also ich kann das, okay Google, wie weit ist es von hier bis zum Flughafen?
Die Fahrstrecke von Ihrem Standort.
Ja, okay. So, und da sind relativ praktische Anwendungsfälle bei, dass mir das Ding auf Zuruf halt sagt, hier, und wenn da jetzt Verkehr ist oder Stau, sagt es mir auch, oh, hier, Sie brauchen einen Augenblick länger, fahren Sie einen Augenblick früher los. Das funktioniert tatsächlich alles sehr gut.
Aber ist halt wie gehabt, ne? Kann ich mit Google Now
machen. Ja. Genau, du kannst es mit Google Now machen oder wenn du dir jetzt den unlängst erschienenen Allo-Messenger runterlädst, der spricht seit heute nun auch Deutsch. Da habe ich vorhin noch mal kurz ein bisschen mit rumgespielt. Der kommt jetzt an den Funktionsumfang vom Pixel insofern ran, dass er auch Witze erzählen kann.
Oh, ich mein, super. Schon mal. Aber damit reihen sie sich irgendwie ein, ne?
Genau.
Ich meine, Siri erzählt schlechte Witze, Alexa erzählt schlechte Witze.
Ja.
Google erzählt jetzt auch schlechte Witze.
Ja, ich frage mich, was wir so jetzt als Vorgeschmack auf dem Flur ein bisschen mitbekommen haben über den Google Assistant. Ist das tatsächlich etwas, womit wir in Zukunft mehr rechnen können, dass Leute mehr tatsächlich in dieses Sprachinterface nutzen und wir demnächst in Hotels und auf Bahnhöfen in der Fußgängerzone, dass wir immer mehr von diesen Dialogen mitkriegen? Oder, ist das, wie fühlt man sich dabei?
Ich muss gestehen, dass ich es mittlerweile relativ häufig benutze, zumindest zu Hause, wenn ich alleine bin. Also mir ist es in der Öffentlichkeit tatsächlich immer noch hochgradig zu blöd, mit meinem Telefon zu sprechen. Aber zu Hause mache ich das tatsächlich ziemlich oft. Also gerade so Kleinigkeiten. Und selbst ich frage mein Telefon mittlerweile, auch wenn es irgendwo im Raum liegt, einfach wie spät es ist. Weil es auch bei ausgeschaltetem Display kann ich es ja über OK Google einfach aufwecken.
Ja, hast du geschafft?
Habe ich geschafft. Mein privates Telefon brabbelt hier unten auch die ganze Zeit mit. Ich hoffe.
Schade, dass der nicht auch aufgewacht ist, dann hätten sie mal durcheinander geredet, das wäre auch gut.
Nee, aber das ist tatsächlich wirklich praktisch. Oder wenn man jetzt so wie Nico so ein Smart Home Fanatiker ist, dann halt wirklich zu sagen, okay, Google, mach Flurlicht an. Das ist schon praktisch, wenn das Telefon einfach auf der Anrichte liegt. Und ich ertappe mich dabei, dass ich dann auch beim Autofahren mittlerweile sehr oft über die Smartwatch mit den Google-Assistenten rede, dass ich halt wirklich während der Fahrt irgendwie sage, WhatsApp-Nachricht an so und so, stehe im Stau, komme 5 Minuten später. Das funktioniert alles echt geschmeidig und gut. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist das ganz nett. Aber also Assistenten ist ja eigentlich mehr dein Steckenpferd. Also ich glaube schon, dass da in den nächsten 5 Jahren einige spannende Sachen passieren.
Ich glaube, das passiert deutlich früher. Dann ist halt auch die Frage, setzt sich's durch oder verläuft es im Sande, weil die Leute es dann doch nicht akzeptieren? Wir hatten gestern eine Meldung über eine Studie, die der Bitkom gemacht hat, so repräsentative Befragungen, nach der 40% der Deutschen sich wohl dafür interessieren, speziell sowas wie Google Home oder eben Amazon Echo oder so einzusetzen, sprich die Dinger für die Heimsteuerung. Und die haben auch gesagt, also der größte Teil der Leute interessiert sich dafür, im Haushalt Geräte zu steuern. So Sachen wie Mail vorlesen oder womöglich an Termine erinnert werden, das interessiert die allerwenigsten. Das fand ich ganz witzig. Aber
ich habe 600 Spam-Mails, die möchte ich nicht vorlesen
haben. Es könnte in der Tat ja auch so sein, dass es so eine Trennung gibt. Ne? Also, dass man im Haus, zu Hause, wie, keine Ahnung, hier so Star Trek-mäßig, ne, Computer, dass du das machst, aber vielleicht nicht in der Öffentlichkeit die ganze Zeit mit dem Smartphone redest. Und Auto würde ich dann auch noch als, also zu Hause in Anführungszeichen für manche Leute vielleicht sehen. Mhm. Aber bevor wir jetzt nur über dieses Thema sprechen, sonst haben wir es gleich monothematisch.
Ja, und wir reden,
wir reden schon ganz schön lange darüber, weil wir auch mehrere Themen da drin abgehandelt haben quasi. Mhm. Lass uns doch nochmal, braucht man ja hierfür auch ganz dringend, wenn man ständig Online-Verbindung braucht oder wenn man seine ganzen Sachen, Fotos und so hochladen will. WLAN braucht man da sicherlich ganz dringend. Und
WLAN.
Du hast dich mit dem Thema Hotspots beschäftigt. In Deutschland heißt es ja immer, oh, es gibt nirgends WLAN. Stimmt ja gar nicht.
Also wir waren 4 Kollegen im Ressort, die sich mit WLAN-Hotspots beschäftigt haben, weil wir einfach auch gesehen haben, die Technik hat sich tatsächlich in den letzten 1-2 Jahren unerwartet stark verbreitet. Ganz viele Netzbetreiber, große vor allen Dingen, benutzen WLAN-Hotspots, um jetzt zum Beispiel an DSL oder an Kabelanschlüssen, die sie sowieso den Kunden schon geschaltet haben, zusätzliche WLAN-Hotspots anzubieten. Und dadurch schießen die an vielen Stellen wie Pilze aus dem Boden. Natürlich nicht so wie Mobilfunk, sondern halt unkoordiniert. Und hier gibt es mal 5 und da gibt es mal keine und da dort sind dann wieder 7. Das heißt, es gibt keine durchgehende Flächendeckung. Aber es gibt immer mehr davon. Und für Leute, die jetzt, ich sage mal, Vodafone-Kunden, die den Dienst jetzt geschaltet haben, oder Unity Media-Kunden, die den Dienst aktiviert haben bei sich, die können dann an den Anschlüssen anderer Kunden gratis über WLAN mitsurfen und sparen dadurch Mobilfunkgebühren. Das ist halt nach wie vor so, Mobilfunkgebühren, da erzähle ich ja nichts Neues, die sind halt auf ziemlich hohem Preisniveau und man kriegt halt relativ knappe Volumina und dann möchte man natürlich gerne sparen und da sind WLAN-Hotspots sehr willkommen.
Das Problem bei den WLAN-Hotspots ist natürlich, dass sie in der Regel unverschlüsselt sind. Dass ich quasi irgendwo in der Öffentlichkeit mit meinem Telefon rumsurfe und wenn ich nicht darauf achte oder irgendwie nicht Bescheid weiß, möglicherweise abhörbar oder belauschbar bin.
Genau. Ja, es gibt halt eine riesengroße Zahl an Webseiten, die nach wie vor nur über HTTP angesprochen werden und nicht verschlüsselt über HTTPS. Und das kann man natürlich an solchen Stellen, wo halt der Verkehr unverschlüsselt ins Internet geleitet wird, da kann man natürlich abhören. Und nicht nur die tatsächlich abgerufenen Daten, sondern selbst wenn ich jetzt HTTPS-Verkehr habe oder sagen wir mal IMAP-S-Verkehr habe, also verschlüsselten Mailverkehr, dann kann man in WLAN-Hotspots zumindest die Metadaten abrufen. Also jemand kann halt mitverfolgen, welche Webseiten ich verfolge und welche Internetgegenstellen ich überhaupt anspreche. Und da sind VPN-Techniken das Mittel der Wahl, um sich davor zu schützen. Es kann mir ja vorkommen, dass ich irgendwie, was weiß ich, am Flughafen, in einem fremden Hotel, in irgendeinem beliebigen fremden Land oder so, sitze ich halt da und muss ins Internet oder möchte auch einfach nur irgendwas lesen oder YouTube gucken. Und das geht eigentlich niemandem was an. Das ist meine Privatsache. Und von daher empfehle ich jedem, der in solchen Situationen auf offene Hotspots angewiesen ist, zu überlegen, ob er sich nicht frühzeitig ein VPN einrichtet und dann eben in dem richtigen Moment schaltet und sagt, so, ab hier gehe ich jetzt nur noch verschlüsselt ins Internet und da kann halt niemand mitlesen. Niemand aus dem Hotspot. An der Stelle, wo der Verkehr wieder ins Internet rausgeht, ist er natürlich wieder abgreifbar.
Naja gut, aber das bleibt ist ja ohnehin der
aber,
Fall.
Da aber ich bin innerhalb dieses Hotspots, bin ich dann halt nicht ausspioniert.
Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich? Kann VPN-Dienstleister nutzen, die kosten dann in der Regel was?
Da muss ich halt auch der Seriosität, die VPN-Dienstleister zusichern, muss ich halt vertrauen. Das kann man schlecht prüfen. Oder ich baue mir halt selber meinen VPN über meinen Router zu Hause oder im Prinzip auch über einen Router, den ich irgendwo als auf einen Root-Server einrichte. Das haben wir jetzt nicht beschrieben im Heft, weil es für viele doch zu komplex ist. Aber eine Fritzbox zu Hause hilft sehr viel oder auch ein VPN-Server auf einem NAS-Gerät kann man sich zu Hause einrichten.
Wobei da VPN ist sehr praktisch. Habe ich genau zu dem Zweck mir auch eingerichtet und es funktioniert traumhaft einfach.
Ja. Aber der Nachteil ist dann natürlich, dass ich da stärker in der Bandbreite beschränkt bin, ne? Weil mein Upstream natürlich das Ganze limitiert.
Genau,
also der von zu Hause. So.
Genau, wenn du einen langsamen DSL-Anschluss hast, der in Senderichtung nur, sagen wir, ein Mbit liefert oder mit Annex-J-Spezifikation, wenn der da bis 2 Mbit liefert, da ist man halt ein bisschen damit eingehängt. Aber wenn Sicherheit vorgeht, warum nicht? Dann warte ich halt ein paar Sekunden länger, bis meine Webseite geladen ist.
Zumal zum Surfen, sage ich mal, oder Mails machen, ist das ja völlig unproblematisch. Ne? Schlimmer ist eher, wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt meine, keine Ahnung, Netflix und Co. irgendwie über mein VPN gucken, warum auch immer zum Beispiel, dann wird es, glaube ich, problematisch.
Na, du kannst aber ja immer noch in irgendeinem Land sitzen, was dir den Zugriff auf Netflix aus dem Land, wo du gerade bist, verwehrt. Und dann kann ein VPN auch nützlich sein. Da gibt es halt diese interessanten Angebote der Dienstleister, das kennt man schon länger, dass sie einem erlauben, den Ausgangspunkt selber zu wählen. Und dann kann ich sagen, okay, hier geht mein Internetverkehr, geht in den USA raus und ich gucke mir jetzt halt die letzte Netflix-Folge von keine Ahnung was an.
Wobei Netflix ja auch immer mehr gegen diese VPNs vorgeht, ne? Die sperren die Adresskreise ja aktiv aus,
weil die das nicht unbedingt wollen. Für YouTube GEMA-Sperren reicht es auf jeden Fall aus.
Ja, gut, Katz- und Maus-Spiel, das wird jetzt auch immer bleiben.
Ich habe eine andere Frage. Ich habe den Artikel nur ein bisschen quer gelesen. Aber was mich tatsächlich interessiert hat, das sind ja schon private Router, die von den Providern als Hotspot zur Verfügung gestellt werden. Da rechtlich habe ich aber nichts mit zu tun, ne? Weil das war jetzt die große Diskussion hier mit WLAN veröffentlichen und irgendwem freigeben, lieber doch nicht.
Das ist also die wichtige Sache daran, wenn ich sozusagen im Schlepptau eines Netzbetreibers meinen WLAN-Hotspot betreibe, ob ich jetzt als Privatkunde ein Angebot der Telekom nutze oder von Vodafone, Unity Media, wer auch immer das macht. Sobald ich mich da an die Dienstleistung eines Netzbetreibers ankopple, bin ich rechtlich raus, weil die Telekom ist in diesem Fall der Netzbetreiber, der diesen Dienst anbietet. Und dann sind die sowieso von irgendwelchen juristischen Fußangeln befreit. Wenn ich das ganz privat machen will, also ich besorge mir irgendwo meinen DSL-Anschluss und habe dort nicht den Dienst, den der Netzbetreiber jetzt dafür vorgesehen hat, dann muss ich halt selber Vorkehrungen treffen und muss halt sicher gehen, dass die Leute, die auf diesem Anschluss mitsurfen, dass ich sie darüber in Kenntnis setze, dass sie keinen Unfug treiben dürfen, keine kriminellen Handlungen treiben dürfen. Ich bin sogar verpflichtet, unter Umständen das Ding per Passwort zu schützen oder mindestens die Richtlinien abklicken zu lassen und solche Dinge. Das ist dann auch noch machbar, aber lange nicht mehr so bequem.
Ich glaube, da empfiehlt Urs dann auch, dass man, da gibt es ja auch Dienstleister, die einem genau das anbieten, diesen Service, ne? Dass du halt dann also den von dem Dienstleister
nimmst. Halt dieses Zwischending, wenn ich jetzt Gewerbetreibender bin, dann will ich natürlich auch Kundenbindung haben, als, weiß ich nicht, Friseur, Kneipier, was immer. Und dann geht es halt auch darum, dass ich mich von dem Unsinn, den unter Umständen Leute da treiben, dass ich mich davon dass ich mich da absichere.
Okay.
Da gibt es eben separate Anbieter neben den großen, neben Telekom gibt es diverse kleinere, die da gerne auf Gewerbetreibende zukommen und da dann halt auch die rechtlichen Aspekte berücksichtigen, ja.
Eine technische Frage habe ich auch noch, sorry, wenn ich die jetzt ein bisschen
reingreife.
Ich fand ganz interessant, ein Kollege hatte dann irgendwie gesagt, ja, und ich habe jetzt den Artikel hier aus der Strecke gelesen und das war mir gar nicht so klar. Ich biete offensichtlich ich biete offensichtlich auch einen Vodafone-Hotspot an, ohne dass ich das vorher überhaupt gewusst habe. Wie ist denn das technisch? Teilt der Provider mir das mit und habe ich da vielleicht sogar dann bei meiner eigenen Nutzbandbreite vielleicht sogar Einbrüche, wenn irgendwie 20 Leute gerade in meinem Hotspot
rumtummeln? Das hängt von der Anschlusstechnik ab, die man verwendet. Bei der Telekom ist es so, dass das alles über den DSL-Anschluss, den man gebucht hat, rausgeht Und da ist sämtliche Bandbreite für den Uplink ohnehin von vornherein schon aufgebraucht. Da gab es keine Reserven. So dass man dann schon ein bisschen was davon abtritt. Bei den Kabelanschlüssen ist es so, dass die halt zusätzliche Frequenzen dafür schalten. Und dann merke ich selber bei meinem Uplink nichts davon, dann bin ich davon.
Das heißt, wenn ich Kabel habe, dann ist in der Regel kein Problem, dass ich irgendwie damit rechnen muss. Bei der Telekom, VDSL und so dann schon.
Genau, da muss man mit ein bisschen Einbußen rechnen und bei den Kabelanbietern nicht. Die sagen halt, okay, wir schalten für diesen Dienst ein paar zusätzliche Kanäle auf dem Kabelanschluss in Senderichtung frei. Und deswegen gibt es keine Kapazitätseinbußen.
Könnte ich der Telekom dann sagen, ich will das nicht, dass ihr das mit meinem Router macht?
Im Gegenteil, es ist sogar so, bei der Telekom muss man das ausdrücklich genehmigen beziehungsweise beantragen, dann kann man es nutzen.
Dann kannst du halt, der Vorteil für dich ist dann, dass du bei allen anderen es dann auch nutzen kannst. Ne?
Genau, also im Prinzip so ein Cloud-geschertes WLAN.
So ein bisschen wie bei Funera, ne? Die haben das auch so gemacht, glaube ich. Wenn du da einen aktiviert hast, dann konntest du auch auf alle zugreifen.
Genau.
Ja, schön. Haben wir das auch geklärt. Finde ich nochmal wichtig, weil ganz viele da, glaube ich, betroffen sind und sich wundern. Bei uns sind auch immer viel mehr WLANs plötzlich und offene WLANs, in die sich versucht, mein Telefon einzuwählen. Das finde ich total nervig.
Ja,
aber ja,
also WLAN. Ich empfehle im Prinzip VPN so gut wie immer eingeschaltet zu lassen, auch wenn es ein bisschen mehr auf die Akkuleistung geht. Weil wenn du das erst einmal eingerichtet hast, dann hast du unter Umständen das Ding in der Hosentasche und dann redet es, ohne dass du es weißt, mit irgendwelchen Dienstleistern und hat womöglich unverschlüsselten Verkehr durchgehen lassen und du steckst unter Umständen in irgendeinem Honeypot und weißt noch nicht mal, dass du ausspioniert wirst.
Entschuldigung, das musste ich, schöne Formulierung.
Mein Telefon hat ungeschützten Verkehr, ja.
Sehr schön.
Ja, und es gibt halt verschiedene Verfahren. Du kannst es über die Fritzbox machen, du kannst es über OpenVPN machen, das ziehe ich persönlich vor, weil es weitreichend konfigurierbar ist und man kann da halt auch bestimmen, dass kein Verkehr durchgelassen wird, wenn das VPN noch nicht aufgebaut ist. Deswegen finde ich OpenVPN einfach besser gemacht.
Das ist ein bisschen komplizierter, glaube ich, zu konfigurieren. Ne? Aber
nein. Nee? Die modernen NAS-Geräte, das sind dann auch vier Klicks und fertig ist die Laube.
Ah, okay. Dann muss ich
das auch mal ausprobieren. Beim iPhone ist es natürlich, beim Smartphone muss man dann natürlich noch importieren und hier und da einrichten und noch ein paar Tipps mehr machen. Aber der Server selber, der ist auf der Fritzbox genauso einfach eingerichtet wie auf einem NAS-Gerät.
Okay.
Das ist jetzt kein Unterschied mehr, ob ich einen Server für IPsec oder für OpenVPN einrichte. Die User-Interfaces sind da simpel. Ein bisschen aufwendiger ist es auf der Smartphone-Seite.
So, wie komme ich jetzt von den kleinen Geräten, komme ich jetzt zu größeren? Ne? Wir haben hier schon welche stehen. Spiele-Notebooks, aber es geht generell um Spiele-PCs
und Notebooks.
PCs und Notebooks.
Uns beides mal angeschaut. Christian Hirsch hat einen schönen Einleitungsartikel dazu geschrieben, den hast du gerade offen.
Den habe ich gerade offen.
Was man eigentlich so als Basisausstattung zum Spielen für welche Kategorie Spiel haben möchte. Also das kann man sich wirklich mal gut durchlesen, auch wenn man selbst baut, dass man eine grobe Einschätzung hat, was brauche ich überhaupt? Also dass man zum Beispiel ein Quad-Core heute haben will, also mindestens 4 echte Kerne, 8 GB RAM sollten es sein, SSD.
Ein Monster offensichtlich. Man möchte ein Monster
haben. Man möchte ein Monster haben.
Also er hat es mal vorgerechnet.
Doch harmlos.
Das ist das Bild jetzt
da. Naja gut, und da muss man unterscheiden zwischen so Full-HD-tauglich und 4K-tauglich. Ne? Ist halt die Frage, wer es braucht. Der zahlt dann aber auch offenbar, wenn man so das Bild so anguckt, wo ist es jetzt hin? Gefühlt ein Drittel mehr, mindestens.
Ja.
Ich habe jetzt also nur mal so, wir haben hier so lustige Bildchen, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann.
Also ich habe den Teil gemacht, wo es um die Fertig-Gaming-PCs.
Der Johannes, gemeiner Mensch, der ist eingeschlafen, glaube ich. Unsere Technik schläft.
Nee, ich habe gerade überlegt,
ob Benjamin sein Mikrofon umdrehen muss. Das sind so schön aufgeschlüsselt. Dann sieht man halt hier so die Größenordnung. Teuer ist es allemal, sehe ich hier. Aber im Vergleich zu den lustigen Geräten, die hier liegen,
ist so ein Gaming-PC
billig. In Anführungszeichen.
Ja. Also, und mein Testfeld, ich hatte mir 6 Geräte angeschaut.
Naja, so 1000, 1500, je nachdem.
Fing bei 1200 an und ging hoch bis, wir hatten ein Gerät, das war aber auch so diese viel hilft viel Masche und Wasserkühlung und von allem nur das Beste so ungefähr. Hat nur gefehlt, dass es SLI ist. Der hat 2800 Euro gekostet.
Mhm.
Das war das obere Ende des Spektrums. Der günstigste, nicht der kleinste, der hat knapp 1200 gekostet. Ja.
Was ist dann da für, was ist dann da für eine Grafik drin?
Das ist die GTX 1060 mit 6 GB.
Okay, das.
Also damit kann man schon Full HD ganz bequem spielen. Das ist kein Problem. Und eben in dem großen war eine 1080 drin. Den gibt es auch, ich glaube, mit SLI-Konfiguration. Da sind wir nicht so große Fans von, weil das einfach nicht das Doppelte bringt, aber doppelt so viel kostet und die Energiekosten.
Apropos doppelt so
viel kostet. Ja. Wir springen jetzt ein bisschen hin und her, aber das ist ein guter Aufhänger. Genau. Wir haben hier vorne ein Gaming-Notebook. Da hat Kollege Müßig auch sehr drüber geschmunzelt. Also es ist ein gutes Notebook, da will ich jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken. Es hat ein 4K-Display, das ist auch sehr schnell. Aber es hat halt zwei GTX 1080. Nun muss man wissen, das gibt ja nicht mehr die Unterscheidung in Mobilgrafikkarten und Desktop. Das sind tatsächlich die Desktop-Chips. Entsprechend warm werden die auch. Die sind zwar entsprechend schnell, aber brauchen auch Energie.
Okay.
Also lustig ist, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber an diesen schönen Anschluss hier hinten, den normalen Stromanschluss, da kommt dann ein Y-Kabel und dann kommen zwei Netzteile ran mit jeweils, ich glaube, 330 Watt.
330 Watt hast du.
Und dann hat man allein ein Netzteil irgendwie so ein Kilo rumzuschleppen plus die 5,5 Kilo vom Notebook.
Das wollte ich gerade fragen.
Die sind tabel, oder?
Unglaublich schwer.
Also sie sind tragbar.
Ja. Also da ist aber von mobilen, die sind tatsächlich nur noch portabel, so ein Fernseher. Ja, ne? Also das sind schon echte
Klinken. Also es geht schon noch, du kannst damit halt recht bequem zur LAN-Party oder zu deinem Freund oder was weiß ich.
Guck, im Vergleich zu einem Desktop-PC mitschleppen, macht das
einfach auch noch viel. Aber es ist den Monitor. Die Tastatur, du hast einen Rucksack voll mit Kleinkrams und Kabeln.
Also der Unterschied zum All-in-One-PC ist aber nicht mehr groß.
Ja, die Batterie.
Und das Ding da kostet wie viel, hast du gesagt? Das ist
in der Konfiguration, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Dinger sind natürlich nach oben hin quasi preislich offen. 5.236 Euro in der getesteten Variante.
Ja, das ist kein Schnäppchen, sag ich mal.
Wie lange hält denn der Akku? Die sehen so aus, als ob ich das einschalte und der Akku ist leer, bevor ich am Login-Screen bin.
Also wir haben jetzt nicht, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, Florian hat jetzt nicht beim Gaming getestet, aber er hat Laufzeiten zwischen 2,5 und 5 Stunden.
Im Idle. Nein, keine Ahnung. Also beim Spielen weiß ich nicht. Also möchte ich mir gar nicht vorstellen. Spielen, dann ist wahrscheinlich der Akku ruckzuck leer. Aber vielleicht nochmal.
Habt ihr denn die, wie viel Akkukapazität ist es denn, was die mitbringen?
Der eine hat 87.
Warum hast du es kaputt gemacht?
Ich habe nichts kaputt gemacht.
Es ist nur eine Transportsicherung, ganz ruhig. 87 Wattstunden hat das Asus. Und der Schenker auch. Und dann hatten wir noch eins von Medion da, das hat 58 Wattstunden.
So, jetzt, also mit den Dingern kann man sicherlich ziemlich gut spielen.
Damit kannst du wunderbar Full HD spielen. Das ist eine 1070 steckt im Asus und im Medion und im Schenker halt zweimal 1080. Das heißt, mit dem kannst du auch wirklich auf dem eingebauten 4K-Display ziemlich flüssig spielen.
Ziemlich flüssig? Ich hoffe, da kann ich komplett flüssig spielen. Etwa nicht. Das wäre ja sehr deprimierend.
Aber also wenn ich jetzt vergleiche, ich habe ein normales Laptop, sagen wir mal, was für Büroumgebungen taugt, mit einer Standard-Grafikkarte drin und diesen Krachern. Welche Spiele, wo sind dann die eigentlichen Unterschiede? Welche Spiele kann ich dann mit meinem
Tetris
auf dem Büro gehen? Kannst du Minesweeper spielen?
Wo fange ich da jetzt an? Also die integrierten Grafiken, Grafikkerne von Intel werden zwar immer besser, die man eigentlich überall antrifft und seltener von AMD, aber die taugen halt nicht für Sachen über 720p normalerweise. Und dann so World of Warcraft kann man damit bequem spielen, Counter-Strike, solche Dinge, die jetzt nicht so super, super anspruchsvoll sind. Aber was du halt auf denen machen kannst, sind aktuelle Titel wie Deus Ex, Mankind Divided oder Tomb Raider, der aktuelle Teil, die halt wirklich super schön aussehen und alles am Anschlag. Also das ist dann schon sehr, sehr schick. Und das geht natürlich mit dem Büro-Notebook gerade mal gar nicht, genau.
Wenn du Pech hast, geht es in der Tat gar nicht.
Was sind das für Displays?
Zwei von denen haben Full HD und wie gesagt, der 4K.
Ja, ich meine nicht die Auflösung, sondern
IPS oder was?
IPS ist lahm, könnte ich mir jetzt educated guess.
Was haben
ich
die
weiß gar nicht,
was ich wenn du jetzt sagst, wunderschöne Grafik. Was
du,
haben
du erwischst mich ein bisschen kalt, weil das nicht mein...
Nee, das ist der Artikel von Florian.
Ja, aber ich guck mal, ob ich was... aus diesem Artikel rauslesen kann.
Das, aber wie gesagt, aber zur Not können das die Leser ja nochmal, das ist in der Tat eine spannende Frage, aber zur Not können das die Leser ja nochmal in dem Heft dann nachblättern, bevor wir jetzt hier alle
anfangen rumzusuchen.
Weiß man nicht, keine Ahnung, sehe ich hier spontan jetzt nicht.
Also es ist mir beim Lesen leider nicht auf.
Aber tatsächlich,
sind das eher Glossy-Displays?
Nein, die sind ein Glück matt.
Eben.
Das, immerhin.
Das ist zum Glück vorbei, ne? Also dieses glänzende Display-Gedöns, gerade bei Spiele-Monitoren oder Spiele-Notebooks hat sich das ja echt lange gehalten, das ist zum Glück vorbei.
Dafür hast du es jetzt bei den Fernsehern, das ist auch total nervig. Ja. Alle Fernseher sind glossy.
Ich guck mal, es interessiert mich jetzt, ja.
Was guckst du denn jetzt?
Vielleicht kannst
du, du guckst jetzt nach, was für ein Panel das ist. Jetzt
weiß ja der Profi. Kennst du dich gut genug mit den Panel-Bezeichnungen aus, dass du es ablesen kannst, weil die Tabelle hat tatsächlich, wo war es?
Da, LG. Ach, er hat echt die Panel-Namen sogar. LG, zweimal LG, einmal AO. Die Hersteller sagen mir was, aber die konkreten Panel-Bezeichnungen jetzt nicht. Ich scheitere schon daran, das Ding einzuschalten.
Das ist die Transportsicherung, die du eben rausgenommen hast. du kannst ja mal gucken und währenddessen, lass uns doch mal kurz nochmal drüber sprechen.
Ja,
willst du das jetzt auch noch anmachen?
Ja, mal so ein bisschen die Lautstärke testen. Dann
kann man uns gleich nicht mehr hören.
Genau. Wahrscheinlich. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Dein angesprochener Notebook, Office-Notebook, das ist natürlich schön leise.
Die Dinger das ja auch, wenn es nicht angeht.
Ja, ich merke es auch gerade. Hallo?
Ah, jetzt. Oh, es tut sich
Was. Die brüllen dann schon mal los. Also mal mehr, mal nimm weniger, mal
der hier ist. Nimm mal die CT da weg, nachher brennt sie ab, weil da zu viel Hitze rauskommt.
Irgendwas habe ich aber gemacht. Ne?
Irgendwas leuchtet.
Krass.
Schnell booten tun die ja nicht gerade.
Also 3,9 Sona hat der dann, wenn er wirklich volle Kanone läuft.
Ja. Das ist schon laut. Möchtest du mit
Kopfhörer spielen? Genau, aber selbst dann, die müssen schon geschlossen sein.
Was brauche ich denn mindestens, wenn man das mal, ich meine, nicht jeder wird sich jetzt so ein Ding kaufen mit SLI-Verbund und für 5000 Euro Notebook ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Was brauche ich denn jetzt mindestens, damit ich in Full HD ordentlich spielen kann? Sag das wäre ja mal so eine Größenordnung, dass die für viele vielleicht interessant ist.
Also da wieder der Eingangsartikel von Christian Hirsch fasst es schön zusammen. Du willst einen Quad-Core, möglichst aktuell. Da ist es fast egal, er hat auch einen schönen Test schon mal gemacht, ob du eine AMD Athlon X4 nimmst oder einen Core i5 oder halt einen echten Quad auf jeden Fall. 8 GB RAM sollten es sein. Die ersten Spiele kommen jetzt und sagen, oh, 16 GB wären schon gut. Battlefield 1 zum Beispiel. Und du hast ja schon gesagt, Full HD Gaming, so 1060 oder die RX 480 von AMD. Die 470 müsste auch gerade noch so gehen. Und ja, für 4K soll es dann 1070 oder besser 1080 sein.
Das heißt aber, dann kann ich auch, wenn ich die Karten habe, dann kann ich auch theoretisch die Qualität ganz nach oben drücken und auch die Rendering-Auflösung ganz alles nach oben ziehen.
Da kannst du dann wirklich schon ziemlich am Anschlag spielen. Wobei Deus Ex ist auch so ein Fall, da müsste ich jetzt wieder die Kollegen aus dem Grafikressort fragen, ob das einfach eine etwas, sag ich mal, unoptimal programmierte Engine ist oder ob die wirklich so die Effekte, die sie einsetzen, tatsächlich so leistungsfressend sind. Da haben wir mal getestet in 4K. Kriegst du dann auch so eine 1070 oder 1080 in einen Bereich, wo du sagst, naja,
ja gut, die ziehen dann natürlich auch immer mehr Register sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder Effekt machen eine Effekthascherei.
Genau.
Das ist ja nie nichts Neues. Das haben die ja immer schon gemacht.
Ja.
Jede Grafik-Engine, die was auf sich hält, kann jede CPU und jeden Grafikchip typischerweise in die Knie zwingen, wenn du völlig übertreibst. Ne? Deswegen heute heißt es dann ja, ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht mit den Effekten. Heute geht es ja immer schon nicht mehr bis hoch oder sehr hoch, sondern ist es schon Ultra, dann gibt es demnächst noch Supra und noch einen drauf. Ja. Und die sprühen dann so viele Effekte, dass du natürlich eine unglaubliche Grafik hast. Mhm. Aber gut, dem Spiel selber hilft es natürlich auch nicht weiter in der Regel. Ist der Akku schon leer?
Nee, aber ich dachte, Stefan, wir mal gucken, was da drin steckt. Den habe ich anbekommen.
Hier leuchtet
es. Übrigens, ich wollte gerade sagen, ganz wichtig für Gaming ist natürlich überall Beleuchtung. Es gab bei den Desktops, glaube ich, nur einen, der nicht beleuchtet war. Hier ist es auch.
Im Prinzip ist Pflicht. Also irgendwie ist es schon an.
Der ist an, aber macht nicht viel.
Mach nochmal neu.
Mach nochmal neu, sehr schön.
Make it new.
Ich erspare uns den
Das IT-Crawl heißt, ich muss, wenn ich Full HD spielen will, wenn ich so einen PC mir kaufe, dann muss ich so um die 1000 Euro rechnen.
Das ist das, was Christian hier vorgerechnet hat, so um die 900 bis 1000 Euro, je nachdem. Und dann kommt natürlich noch ein Monitor dazu und Tastatur. Das ist, glaube ich, in dieser Rechnung noch nicht mal mit drin.
Es geht ja um den PC selber.
Genau. Ne?
Also Tastatur, gut, die macht dann ja normalerweise klein, ist ja Kleinvieh, Monitor macht halt noch ein bisschen was. Will man dann eigentlich so einen FreeSync oder einen ähnlichen Monitor haben?
Das ist nicht eine einfache Frage, die man so beantwortet, weil du dann wieder dich verhedderst mit AMD oder Nvidia. Nvidia macht G-Sync, AMD macht FreeSync und die beiden sind natürlich nicht kompatibel zueinander. Das heißt, wenn du AMD kaufst und sowas haben willst, musst du FreeSync nehmen. Und wenn du Nvidia hast, dann bist du an G-Sync gebunden. Die Auswahl an Monitoren ist, glaube ich, noch relativ überschaubar. Auch da wollten wir uns ja dann demnächst mal drum kümmern und uns das anschauen.
Ah ja, die beiden richtigen Kollegen dann zusammen. Schön, dass ihr hier sitzt jetzt.
Und so, da kommt es wieder auf die Auflösung an, würde ich sagen. Wenn du über die 60 Hertz, also Frames pro Sekunde kommst, ab denen es dann ja durchweg flüssig ist, dann macht es Sinn, sich so ein Ding anzugucken, weil die dann ja, die haben ja, wie ist denn das? Die gibt es mit verschiedenen Abstufungen, bis 75, bis 120, bis 144. Ne?
Ja.
Und dann innerhalb dieses Bereichs machen sie es dann quasi
Es gibt auch dynamisch. Welche, die tatsächlich nur runtertakten, wenn die Grafikkarte nicht hinterherkommt, irgendwie bis 35, 40 Frames. Das hilft dir dann natürlich nur gegen Tearing-Effekte oder Ruckeln und Zerreißen. Cooler sind schon die Gaming-Monitore, die halt auch bis 120 Hertz, also Frames pro Sekunde oder 144 hochkommen, weil das von der Bewegungsschärfe halt nochmal deutlich geiler ist als auf so einem 60-Hertz-Ding.
Ja. Das ist ja das, was du haben willst, wenn du den Gaming-PC kaufst.
Eigentlich
ansonsten
schon, ja.
Ist das ja eigentlich deprimierend, ne? Also nur Tearing vermeiden.
Ja, das ist aber
auch irgendwie dann auch kacke.
Also wer jetzt wirklich irgendwie 1.500, 2.500 Euro für einen guten Gaming-PC ausgibt und das dann auf so einem 129,95 Euro Monitor spielt, dem ist dann aber auch nicht zu helfen, finde ich. Ne? Also da brauchst du dann tatsächlich auch wirklich dafür ausgerüsteten gaming-tauglichen Monitor.
Die kosten dann ungefähr wie viel? 300 oder was?
Oh, hängt natürlich stark von der Größe ab. Ne? Aber unter 300 Euro wird es schon schwierig irgendwie. Wenn du jetzt sagst, ich will irgendwie 27 Zoll haben, dann kannst du da auch 800, 900 Euro für ausgeben.
Ja, klar.
Also teuer geht immer. Ne?
Teuer geht, das ist ja eher, genau, das ist ja jetzt einfach. Das ist ja eine Milchmädchen.
Ich finde das spannende Geräte. Also ich hätte nicht erwartet, eine spannende neue Geräteklasse. Aber es sind wirklich Kracher mit Grafikraketen drin.
Ja.
Ich frage mich, wo kann das hinführen? Weil wenn ich mir das so angucke, sind ja immer noch starke Kompromissanteile in der Hardwareentwicklung drin. Ich meine, es geht eigentlich darum, dass ich spielen will und dafür brauche ich eine mächtige Hardware. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, wie klumpig das Ganze jetzt mit dieser Tastatur aussieht, denke ich, das könnte man, wenn man das 5 Jahre weiterspinnt, kann man sich Tablets vorstellen, die solche enorme Rechenleistung mitbringen und dann aber keine Kompromisse hinsichtlich des Designs machen. Ich meine, wozu brauche ich als Gamer USB-Ports?
Och,
ich brauche sie, um jetzt Joysticks anzuschließen oder Steuereinheiten.
Eine Gaming-Maus zum Beispiel.
So, aber
das, möchtest du nicht drahtlos,
das muss ich unbedingt
machen,
haben. Ja. Aber ich muss nicht unbedingt alles Übrige haben. Wozu brauche ich zum Gamen eine Tastatur? Das ist im Prinzip kann ich mir das auch als Gaming-Maus kann ich mir das auch ersetzen.
Also ich kann mir vorstellen, dass es da einige Leute gibt, die sagen, ich habe schon immer diese Tastatur gehabt oder ich habe mir meine Makros programmiert, die nur mit dem Treiber laufen und dann brauche ich halt diese Tastatur, damit ich.
Das meine ich nicht. Wenn ich jetzt als Ingenieur da sitze und ich will einem Gamer das Optimum an Hardware in möglichst kompaktem Raum bieten, was schmeiße ich da raus? Ich schmeiße als erstes, glaube ich, mal die Tastatur raus, oder?
Nee, glaube ich nicht. Also wenn es PC-Spieler sind, dann gar nicht, weil die spielen. Bei Konsolenspielern ist klar, die sind halt auf den Controller natürlich geeicht, aber im Prinzip kannst du ja angucken, ich meine, Konsolenspieler gehen ganz anders preislich vor. Ja. Die Konsole darf nicht zu teuer sein. Du kriegst kein Ding verkauft, das sozusagen so ein Klotz ist, den du dir ins Wohnzimmer stellen kannst, der halt Hochleistungs-PC ist. Das hat ja Steam im Prinzip nicht mal wirklich versucht. Die haben auch bei den Steam Machines, sag ich zum Schluss, ne? Oder Boxen, ach, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, sind ja sowieso nicht so wirklich auf dem Markt bisher. Selbst da haben sie es nicht wirklich versucht. Da gab es auch von Alienware einen, der ziemlich leistungsstark war. Der kostete dann auch um die 1.000. Dann ist die Frage, was hast du davon? Das ist eine reine Spielekiste. Und typischerweise ist es halt beim PC ja so, dass du sagst, okay, ich kann auch noch was anderes damit machen. Das ist bei denen in der Regel dann nicht so gewesen. Mhm. Und weiß ich nicht, ich glaube, hier ist auch noch so, dass viel von dem Platz für tatsächlich die Hardware, die da drin steckt, genutzt wird. Ob da die Tastatur jetzt drauf ist oder nicht, da können sie froh sein, dass die Tastatur drauf ist, weil da gewinnst du Platz mit. In dem Gehäuse.
Also darunter ist halt alles ist ja voll. In meinen Augen nicht optimal ausgewählt, weil sie halt ziemlich großen Hub hat. Ist auch insgesamt voluminös.
Ne? Kann man ein bisschen, aber viel sparen, wirst du da wahrscheinlich
deswegen,
nicht können.
Deswegen
welche Richtung? Ja.
Kannst du das drehen? Also das ist halt aber so eine typische Gaming-Tastatur, ne? Das sind so millimeterhohe Tasten.
Ich will jetzt die Produktklasse überhaupt nicht schlecht machen oder so. Ich finde, das sind aktuelle Kracher und besser kriegt man es heute nicht, wenn es transportabel sein soll und wenn es schnell sein soll. Ne? Das sind schon die stärksten Geräte, die man kriegen kann. Ich meine, was steckt in der Tablet-Produktklasse drin, wenn man jetzt 5 Jahre weiterdenkt?
Ich habe da ein kleines Problem mit dem Ansatz. Erstmal, du hast schon recht, es wird immer kompakter, kleiner. Vor 3 Jahren sahen Single-Grafikkarten-Modelle so aus. Mhm. Also die Kühlung wird unproblematischer, weil die Prozessoren, weil die GPUs weniger Abwärme produzieren. Mhm. Das ist schon mal erfreulich. Aber wenn du sagst, in 5 Jahren ist das so weit wie auf dem Stand jetzt, klar, aber in 5 Jahren ist das, was hier drin steckt, natürlich auch 5 Jahre weiter. Mhm. Und die Spieleentwickler, das Thema hatten wir gerade mit Deus Ex, die nutzen dann die Fähigkeiten dann auch wieder aus. Also das Tablet hat aus meiner Sicht eine unheimliche Entwicklung hingelegt. Ich bin ein riesengroßer Fan von Apples A9 Chip und ich bin mal gespannt, was der A10 im dann sicherlich bald kommenden Refresh vom iPad Pro kommt, also was der bringt und leistet. Aber ich bin da nicht so zuversichtlich, dass die mal auf so ein Niveau kommen, also auf Parität. Mhm. Zur gleichen Zeit.
Nee, das werden sie wohl nicht, weil sie halt unterschiedliche Voraussetzungen haben. Nur der Tablet-Markt liegt ja da nieder, ne? Die Absatzzahlen gehen zurück und dann kann man sich fragen, was steckt da noch an Potenzial in diesem Gerätekonzept drin, was man womöglich in Richtung Spiele drehen könnte. Werden wir sehen.
Ja, ist halt, also klar, die werden schneller werden mit der Zeit. Ob die da jemals Anschluss kriegen, bin ich nicht sicher. Ja,
ob man das überhaupt.
Und ob das halt gekauft wird, ist dann die andere Frage. Wenn die natürlich dann teuer werden, wenn du das halt total hochzüchtest, fürchte ich, bleiben die liegen. Mhm. Ist ja jetzt schon, hast du ja gesagt, Tablet-Markt.
Das iPad Pro ist ja eigentlich gerade günstig und auf dem, das hat den leistungsfähigsten SoC und das Ding ist wirklich schnell. Also das fand ich beeindruckend, als ich den getestet habe. Das ist echt, das macht ja wirklich schon dem kleinen MacBook Konkurrenz und von der Grafik. Das ist nochmal, also das jetzt müsste man wieder die Diskussion anfangen mit optimierten APIs und bla, aber
Metal.
Ach nee,
ja, doch.
Metal, nee. Mhm. Ja, in dem Fall wäre es tatsächlich Metal. Aber weil natürlich die Mobil-APIs oder in dem Fall die Grafik-API von Apple darauf zugeschnitten ist, holen sie dann eine unheimlich hohe Leistung raus. Aber da verzettelt man sich.
Dazu kommt übrigens noch, dass der Markt für diese Geräte natürlich total klein ist. Ne? Das sind totale Spezialistengeräte, die werden immer sauteuer bleiben. Ja. Ob das jetzt irgendjemand so wahnsinnig optimiert, bin ich noch sehr skeptisch. Also da bin ich halt, weiß nicht, die werden wahrscheinlich auch in 5 Jahren so aussehen, sind dann halt auch top aktuell, aber werden wahrscheinlich nicht viel kleiner sein als jetzt. Es sei denn, es gibt plötzlich einen enormen Durchbruch, was die Möglichkeit ist, Abwärme abzuführen oder sonst was. Keine Ahnung.
Es gibt ja Geräte mit Wasserkühlung, aber die willst du auch nicht mit dir rumschleppen.
Nee, auf keinen Fall.
Ich fürchte, wir könnten darüber noch einen ganzen Tag weitersprechen, aber dann sprengen wir unsere Bandbreite sozusagen und die Zeit.
Jetzt haben wir leider über die Gaming-PCs, mit denen ich mich befasst habe.
Die Uhr ist weg, deswegen wissen wir nicht mehr, wie lange wir sprechen. Nein, aber ich glaube, Johannes sagt irgendwas aus dem Off, ich habe nichts gehört.
Zu lang.
Johannes sagt zu lang, wir müssen leider Schluss machen. Wir kürzen das dann alles.
Dann sage ich jetzt einfach mal, wer sich über die Gaming-PCs noch informieren will, der muss halt leider, nicht leider.
Na, was heißt leider? Klar,
den alles. Nochmal nachlesen, genau. Dazu haben wir jetzt nicht viel gesagt.
Alles Weitere, abgesehen von dem Pixel-Test, der kommt erst im nächsten Heft und online. Irgendwas piept
schon wieder irgendwas.
Alles Weitere hier im Heft. Da gibt es alles mögliche zu den Gaming-PCs und zu dem WLAN-Thema. Auch wer sich in der Fritzbox oder in einem Router generell VPN einrichten will, steht hier alles drin. Wenn ihr Fragen habt, Mail an uplink@ct.de heißt es, ne? Genau. Oder geht auf unsere Facebook-Seite oder zu Twitter. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, bei YouTube wird ja auch immer fleißig kommentiert. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zugucken und Zuhören und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.